Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft und unser Verstehen und Denken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wer hat von euch gestern das Endspiel geguckt? Für die, die es nicht geguckt haben, habe ich einen kleinen Ausblick, nur eine Viertelstunde mitgebracht. Alaba kennen die meisten von Bayern München. Was mich erstaunt hat, dass er doch immer sehr mutig ist bei diesen Spielen. Nicht nur im Spiel, sondern auch in der Selbstdarstellung. Wo sieht man das? Millionen Zuschauer. Und er hat immer ein T-Shirt dabei. Bei jedem besonderen Spiel hat er dieses T-Shirt an. Und da habe ich gedacht, das soll euch nicht entgehen. Fußball ist nicht nur trivialer Sport. Nein, da gibt es auch Denkende und da gibt es auch Liebe, Brüder und Schwestern. Also es gibt auch in der Fußballnationalmannschaft Christin. So, das war der Ausblick oder der Rückblick auf gestern Abend. Vielen Dank. Jetzt. Heute geht's um Janosch 3, Vers 17. Wer Kinder hat oder Enkelkinder hat, der kennt dieses Thema. Lies mir aus Janosch vor. Gibt es diese schönen Bücher und die Kinder sind immer ganz begeistert. Weil ich finde, es können auch Erwachsene lesen und es sind einfach Geschichten, die um das Miteinander gehen, wie man aufeinander eingeht. Mein Predigtthema ist vorhin schon angesprochen worden, von der Lust zu suchen und vom Glück zu finden. Komm, wir gehen Pilze finden, sagt der kleine Tiger zum kleinen Bären im Kinderbuch des Malers und Kinderbuchautoren Janosch. Wer sich mit Tiger und Bären auf den Weg in den Wald macht, sucht einen Moment. Pilze finden? Es muss doch heißen, Pilze suchen. Du hast das gleich erkannt. Wer weiß denn schon, ob er denn überhaupt welche findet? Die Pilzsammler unter uns wissen, dass es auch immer ein spannendes Abenteuer ist. Ich bin mit einer Frau verheiratet, die gerne Pilze sucht. Ich finde das ein bisschen tröge, aber ich liebe sie und dann gehe ich dann auch gerne mit und mache auch den einen oder anderen Fehler beim Pilzesuchen. Wir fragen uns, wenn wir losgehen, gehen meistens zu den vertrauten Plätzen, die wir alle schon kennen. Ich sage jetzt nicht, wo sie sind. Ist da überhaupt noch was oder hat es schon jemand anderes entdeckt? Wie ist es in diesem Jahr mit dem Pilzwachstum? Regen, Sonne, wird was da sein? Roswitha hatte einen Opa und das war ein großer Pilzesammler. Der kam immer mit großen Eimern und Körben nach Hause. Und eines Tages sagte eine Verwandte zu ihm, Johann, nimm mich doch mal mit, du findest immer so viele Pilze. Da sagte er, na oh, und wollte damit sagen, mal sehen oder eigentlich will ich gar keinen mitnehmen. Pilzsammler nimmt keinen mit, der geht alleine und findet auch alleine. Sie hat aber gedacht, der geht bestimmt früh, den werde ich austricksen und ist schon um 6 an seinem Haus und hat morgens um 6 gedacht, gleich geht er los. Und dann finden wir zusammen Pilze. Und ich kenne dann auch die Plätze, wo die Pilze sind. Und als ich so eine Weile da stand, kam er aus dem Wald zurück, hatte die Taschen voll und die Körbe voll und hatte wunderbare Pilze mitgebracht. Während ihr nun vielleicht hängen bleibt bei den Worten und von Finden und Suchen, geht die Geschichte im Buch bei Janosch längst weiter. Der kleine Tiger und der kleine Bär stehen mitten im Wald auf einer Lichtung in einem Meer von Pilzen. Die Körbe sind schon bis zum obersten Rand gefüllt. Zu Hause wird dann gebrutzelt. Herrlicher Pilzduft dringt aus der Küche. Ihr kennt das. Wunderbar. Wer Pilze liebt, der kann das genießen. Ich liebe diesen Duft sehr. Und während du das alles siehst und liest und zu riechen und zu schmecken meinst, beschleicht dich ein gewisses Gefühl und du denkst, ach, vielleicht geht Pilze finden doch Auf jeden Fall löst es eine stille Freude mit den beiden beim Lesen und Anschauen aus. Um Suchen und Finden soll es auch heute im Gottesdienst gehen. Ich lese uns dazu die Geschichte, die Jesus seinen Zuhörern erzählt hat und auf diese Bille auch schon hingewiesen hat. Heute geht es auch nicht nur um Suchen und Finden, aber auch um die Schafe. Und wir finden da im Lukas-Evangelium 15. Kapitel eine ganz bekannte Geschichte, die ihr alle bestimmt kennt. Da erzählte ihnen Jesus folgende Geschichte. Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schulter und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt ihnen, freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen ist. Ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Diese Geschichte, die Jesus erzählt hat, überrascht uns kaum. Wir können uns vermutlich noch erinnern, wann wir sie das erste Mal gehört haben. Alfred, du bist, glaube ich, der Älteste bei uns. Wann war Kindergottesdienstzeit? Gab es die Geschichte auch schon? Ja. Also, im Kindergottesdienst wurde die bestimmt fast immer erzählt. Wenn wir an Schafe und Hirten denken, dann denken wir, ich jedenfalls oft, an alte, kitschige Bilder. Es gibt so schöne Bilder über den Betten, den Ehebetten der Eheleute in grün, gelb, orange und mit einem wunderbaren, kitschigen Hirten. Vielleicht erinnert ihr euch auch an so etwas. Ist doch erstaunlich, wie viele biblische Geschichten sich schon seit Jahren in unserem Gedächtnis festgesetzt haben. Diese vom verlorenen Schaf gehört bestimmt dazu. Haben wir schon im Kindergottesdienst oder Sonntagsschule gehört. Mir fallen dazu gleich einige Schafe- und Hirtengeschichten ein oder Verse. Vorhin haben wir schon gehört, der Herr ist mein Hirte. Oder an die Weihnachtsgeschichte, es waren aber Hirten in derselben Gegend. Jesus hat viele lebenspraktische Geschichten aus dem Alltag seiner Zuhörer erzählt. Ich glaube, sonst hätten sie ihm auch nicht zugehört, wenn er irgendwie sich was ausgedacht hätte. Aber er hat immer den Ansatz genommen, wie die gelebt haben und wie es bei ihnen zuging in ihrem Arbeits- und sonstigen Leben. Er konnte sie erwärmen und abholen in ihrer Situation. Unsere Herzen wären ärmer ohne diese Geschichten. Diese Geschichten vermitteln auch bei allen Menschlichen, wie Gott hofft. Sie beschreiben Gottes Sehnsucht. Sie berichten von Gottes Lust am Suchen und wie Gott sich freut, wenn er findet. Jesus wusste um die Alltagswirksamkeit seiner Zuhörer, so wie auch heute um unseren Alltag. Jesus will kleine, höhere, über uns schwebende Wirklichkeit sein. Er will keine höhere, über uns schwebende Wirklichkeit sein. Er will mitten unter uns sein. Er will nicht unnahbar sein und unerkannt bleiben. Er webt sich ein in unseren Alltag, in dein und mein Leben. Das war damals so und ist es auch heute noch. Gott ist darin groß, dass er sich auskennt mit allem, was uns beschäftigt und wo wir eingebunden sind. Er begibt sich hinein in unsere mehr oder weniger großen Kleinigkeiten. Er weiß, was wir haben und was wir verlieren, wen wir zurücklassen und wem wir nachlaufen, was wir suchen und was wir finden. Nicht nur Pilze. Worüber wir uns freuen, worüber wir lachen können, mit all dem will Gott zu tun haben. Einer hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Mit zwei Sätzen, 6 Tu-Wörtern, 3 Zahlen und einer Frage zieht uns Jesus in eine kleine Welt und in die Weite Gottes. Zurücklassen und suchen. finden und sich freuen. 100, 1 und 99. Wer von uns ist gemeint? 101, 1 und 100? Zuerst ein Gegensatz, wie alle und einer, wie der da und wir. Das kennen wir doch zur Genüge, auch wo wir so viel Zulauf haben jetzt von ausländischen Bürgern. Wir oder die, wie sehen wir das? Vergessen wir aber nie, der eine gehört eigentlich auch zu uns, so wie wir zu den anderen gehören und sie zu mir. Wie oft denken wir, der oder die gehören nicht zu uns oder ich gehöre zum Glück nicht zu denen. Heute ist Wahltag. Da passen solche Gedanken. Ich bin davon nicht frei. Manchmal habe ich das schon in der Partnerschaft bzw. in der Familie erlebt. Wie oft zähle ich mich da nicht dazu? Ich organisiere gerade ein Familientreffen. Schwierig, die alle unter einen Hut zu bringen. Die eine Familie fühlt sich auch ein bisschen besser als die andere. Dürfen die denn alle aufeinandertreffen? Es ist manchmal wie Ameisenhüten. Bei dieser Geschichte mit dem Hirten und seinen Schafen könnten wir beim Zuhören immer mal in eine andere Rolle schlüpfen. Den Hirten, das Schaf oder eins von 99, also die Masse, in einer großen Herde. Was empfinden wir bei den verschiedenen Personen, den Figuren? Wechselt doch mal die Rollen, wenn ihr heute Abend zu Hause seid oder wenn ihr am Einschlafen seid und die Schäfchen zählt. Dann könntet ihr doch mal drüber nachdenken, wie wäre es, wenn ich einer von ganz vielen wäre. Bisschen ausgesondert, was Besonderes, nicht so geliebt oder sehr geliebt. Oder wir sind der Hirte und müssen alles zusammenhalten. Wer von euch, der 100 Schafe hat? So beginnt Jesus seine Erzählung und tut so, als könne es nur eine Antwort geben. Niemand. Unwillkürlich sind die Gefragten in der Rolle des Hirten. Er hat die ja vor sich und fragt die alle. Und ja, sie sind alle angesprochen. Und vielleicht sind sie alle Hirten und kennen sich als Bauern und Hirten damit aus. Schafherden und Hirten waren für alle, die Jesus damals zuhörten, etwas Alltägliches. Für uns weniger, wir nehmen die Kinder oder Enkelkinder irgendwo mit hin, wo eine Schafherde ist. Und für die ist das was Besonderes. Hirtenleben war eine harte Berufswirklichkeit, ohne jede Romantik. Schafe waren nichts Goldiges, Flauschiges, sondern Wirtschaftsgut und Lebensmittel. Man kannte keine gut eingezäunten Weiden, keine Hütehunde und in der Regel auch nicht die grünen Auen, von denen manchmal auch in der Bibel die Rede ist. Wer so ein bisschen die Landschaft in Palästina, Israel kennt, weiß, alles relativ karg. Da sind keine fetten grünen Auen wie bei uns, wo die Schafe draufgetrieben werden. Trotzdem gibt es den 23. Psalm, den wir heute Morgen gehört haben. Die Verantwortung der Hirten ist groß. Meist waren es angestellte Hirten, keine Selbstständigen. Sie waren also Lohnempfänger und rechenschafts- und regresspflichtig gegenüber den Besitzern der Herde. Für jedes einzelne Tier und für die gesamte Herde. Wehe, denen ging eins verloren. Auf diesem Hintergrund stellt sich unwillkürlich die Frage, ist das wirklich so selbstverständlich, dass der Hirte im Gleichnis was tut, was man eigentlich nicht tun würde? Man lässt die Masse alleine, um ein Schaf noch irgendwie wieder zurückzubringen. Ist das vernünftig? Ist das vernünftig, was wir manchmal tun in unserem Leben? Oder sind wir mutig manchmal zu Unvernünftigen? Der Hirte entscheidet sich, die Herde alleine zu lassen, um ein entlaufenes Schaf zu suchen. Und doch erzählt Jesus die Geschichte so, als sei das das Normalste der Welt, das Menschlichste, ausgerechnet dies zu tun. Wer von euch, fragt Jesus, würde nicht, wer 100 Schafe hat und eins verliert, die 99 zurücklassen? Das ist schon eine ganz schöne Gegenposition gegen das, was wir vielleicht machen würden. Würde man heute wirklich so handeln? Würden wir so handeln? Bekäme man vermutlich ziemlichen Ärger mit dem Arbeitgeber. Alle allein lassen, einem Schaf hinterher wetzen. Trotzdem ist Jesu Gedanke nicht falsch und nachdenkenswert. Jesus fragt so, als sei klar, viele Schafe zurücklassen, um eins suchen zu gehen. Wer von euch, fragt Jesus und tut trotzdem so, als würde es jeder und jede tun. Würde ich es tun? Würdet ihr es tun? In welcher Situation auch immer, es müssen ja keine Schafe sein. Müsst ihr eine vertrauten Aufgabe, die einfach liegen lassen und jetzt was ganz Wichtiges anderes verfolgen? Was sind das für Menschen, die das normal finden? Wir oder nicht wir? Was ist das für eine Welt, in der das normal ist? Heute doch eher nicht. Und wenn es damals nicht normal war, wieso fragt Jesus so, als sei es das Selbstverständlichste der Welt? Haben wir uns nicht etwas hilflos und schulterzuckend an die Erfahrung gewöhnt? Ein bisschen Schwund ist überall. Ob 99 oder 100, was macht das schon? Schließlich werden wir ohnehin immer weniger. Wie bewegt uns das hier in der Gemeinde? Ich freue mich immer, wenn wie heute auch so viele da sind. Neue kommen. Ich bin nicht der Bessere. Ich habe auch viele Zeiten gehabt, wo ich gesagt habe, das wird nichts mehr. Und habe das eigentlich schon aufgegeben gehabt. Wie denkt ihr darüber? Da kann man froh sein, wenn nur eins verloren gegangen ist oder einer nicht mehr kommt. Bei uns gibt es das ja auch, dass einige nicht mehr kommen und nicht 10 auf einmal abhauen. Wie denken wir hier in unserer Gemeinde, wenn der ein oder andere nicht mehr kommt? Wer? Vater, Mutter, Lehrerin, Pastorin? Wer wagt zu sagen, ich bin 100%ig allen gerecht geworden, die mir anvertraut sind oder waren? Das Gefühl haben wir doch schon lange nicht mehr bei der Politik. Oder denken wir heute an die Wahl und die Politiker, die wiedergewählt werden wollen? Ich nehme es schon mal vorweg. Von denen kann keiner sagen, ich bin allen gerecht geworden. Ist vielleicht auch schwierig. Um eine Mehrheit ins Trockene zu bringen, müssen die meisten von uns schon mal ein paar Einzelne im Regen stehen lassen. Entscheiden wir uns für die oder für die oder für den Einzelnen? Was finden wir richtig? Was ist in der Gemeindestunde, wenn wir etwas abstimmen? Sind wir da mehr opportunistisch und sagen, will ja auch nicht hinunterfallen und mir alle zum Feind machen. Das gebietet unsere Verantwortung für das große Ganze. Wo kämen wir sonst hin? Nein, unsere Welt ist es nicht, in der normal wäre, was der Hirte in der Geschichte Jesu tut. 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein. Hinter mir und vor mir, 1, 2, 3, ich komme. Kennen wir das nicht, diesen Kindervers? Und wo wir hoffen, gesucht zu werden. Was wäre das, wenn man uns im Schrank sitzen lassen würde und keiner käme mich suchen? Such mich, ruft das Kind. Auch wenn es nur die Hände vor die Augen hält, um irgendwie weg zu sein. Weglaufen und gefunden sein. Im dunklen Kleiderschrank durch den Spalt sehen und hören, ich werde gesucht, ich bin ganz aufgeregt. Ob es in der Geschichte Jesu auch darum geht, um die Lust, sich zu verstecken? Ich will mich manchmal verstecken, will nicht immer auffallen, will nicht immer gesehen werden. Habe auch vieles zu verbergen und da verstecke ich mich lieber. Oder geht es um das Glück, gefunden zu werden? Und wenn er sein Schaf findet, so legt er es sich auf seine Schulter voller Freude. In Jesu Gleichnis gibt es, wie beim Pilzefinden in Janus' Geschichte, keinen Zweifel daran, dass das Verlorene gefunden wird. Kein Vorwurf, kein Tadel fürs Weglaufen. Am Schluss ist dann nur des Schäfers Fürsorge und Freude. Wir können uns nicht selber finden. Wir müssen gefunden werden. Wer kennt nicht die innere Freude, wenn uns jemand findet, auch wenn wir es vermutlich nicht zugeben? Das verlorene Schaf, das sind wir. Das, vor der Finderliebe Gottes sind wir alle gleich.
Er sucht uns.
Egal wie viel wir uns verstecken und wie gut wir uns verstecken. Er ist parat, er spricht uns an, er begegnet uns, in welchen Situationen auch immer. Gleich im Weglaufen, aber auch gleich findebedürftig, Gott wird auch dich suchen und mich. All die Mächtigen und Kriegstreiber und die Gewalttäter und Mörder dieser Welt wird er suchen. Die Herausgefallenen, die Verirrten, welch eine Hoffnung. Auch die aus fernen Ländern zu uns gekommen sind, euch sucht er auch. Welch eine Hoffnung, die Gott uns gibt. Er sucht uns alle. Wir sind ihm nicht egal. Und er freut sich darüber, wenn er uns findet. Egal in welcher Situation. Denken wir an den verlorenen Sohn und der Vater ein Fest gegeben hat, weil er sich so gefreut hat. Welch eine Hoffnung, die Gott uns gibt. Welch eine Freude. Wir müssen nicht auf der Strecke bleiben. Gott sei Dank.